Darum lasst uns kurz zurückschauen, was haben wir bereits zusammen gesehen. Wir sind vor gut einem Monat eingestiegen in die ersten zwei Verse in einem Goldgräberabend, staunen über die Fülle in nur zwei Versen. Wir haben dort gar noch nicht groß thematisch gearbeitet, wir haben einfach mal hingeschaut, was entdecken wir über Paulus, wer waren die Epheser? Und was macht den Epheserbrief grundsätzlich aus? Und dann sind wir an Ostern eingestiegen, staunen über Gottes Segen für mich. Wir haben dort sieben Segnungen zusammen angeschaut. Was wird dem Menschen zuteil, wenn er sich diesem Jesus Christus zuwendet? Wir haben über Stichworte nachgedacht wie Vorherbestimmung zur Kindschaft Gottes. Erlösung durch das Blut von Jesus Christus, bestimmt sein zu Miterben, das versiegelt sein mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist, der nur die Anzahlung auf das vollkommene Erbe ist. Vielleicht erinnert ihr euch. Dann eine Woche später staunen über Hoffnung, Reichtum und Kraft in meinem Leben als Christ. Wir haben betrachtet, wofür das Paulus betet, wenn er an die Epheser denkt, wofür er einsteht. Und wir haben vor allem diesen Punkt betrachtet, diese Kraft Gottes, die unter uns, den Gläubigen, mächtig ist, dass wir diese neu verstehen können. Dann, letzte Woche, haben wir mit Yannick zusammen gestaunt über diese Gnade Gottes. Yannick nahm uns mit hinein in die Beschreibung dieser unfassbaren Gnade, vor allem im Gegensatz dazu, wenn wir hinschauen, was früher mal war. Als wir noch, er hat es nicht mit diesen Worten gesagt, aber als wir noch Kinder des Zorns waren, als der Zorn Gottes noch auf uns lag und was wir gewonnen haben darin, dass Gott uns gnädig war in Jesus Christus. Und dann am letzten Goldgräberabend staunen über die Versöhnung und über die Einheit. Wir entdeckten die Bedeutung dieser Versöhnung in Jesus Christus. Dieses Versöhntsein mit Gott, was auch auf die Beziehung zu meinen Mitmenschen einen Einfluss hat. Am Beispiel der Heidenvölker und der Juden, die nun eins sind in Christus vor Gott. Durchs Kreuz versöhnt und gleichermaßen Zugang zum Vater. Über zwei Kapitel hinweg sahen wir eine große Begeisterung von Paulus, ein großes Staunen von Paulus. Und dieses Staunen geht heute weiter. Wir nehmen uns das ganze dritte Kapitel auf einmal vor und ich habe es einfach überschrieben mit Komm ins Staunen, so wie auch diese Predigtserie heißt. Nochmals die Möglichkeit, einfach zu staunen darüber, was Gott uns geschenkt hat. Wir werden sehen, dass Paulus ganz grundsätzlich darüber staunt, was Gott für die Menschen getan hat, aber auch, was er eben in seinem Leben ganz persönlich erlebt hat. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie mir. Du bist in den letzten Wochen noch gar nicht so wirklich ins Staunen gekommen. Ich habe das besonders in der letzten Predigt gemerkt, beim Einstieg von Yannick, wo ich sagen musste, ja, genau so geht es mir. Es ist einfach normal geworden. Und ich wünsche mir, mehr zu staunen, wie dieser Paulus, mehr staunen zu können. Ich möchte diese Tatsachen besser verstehen, bevor wir am nächsten Sonntag dann in den zweiten großen Teil des Epheserbriefes einsteigen. Epheser ist ja so gegliedert, die ersten drei Kapitel betrachtet Paulus, was und wer sind wir eigentlich in Christus? Was haben wir geschenkt bekommen? Was für eine Gnade Gottes. Und im zweiten Teil geht er dazu über, wie verhält sich denn nun ein Christ angesichts dieser Tatsachen aus Teil 1? Nun ist es so, wenn uns dieses Staunen, diese Begeisterung aus dem ersten Teil fehlt, dann wird er uns auch für die zweiten drei Kapitel fehlen. Wenn mich diese Heilstatsachen aus den ersten drei Kapiteln kalt lassen, dann werden mich auch die Ermutigungen und Ermahnungen aus dem zweiten Teil kalt lassen, im besten Fall. Im schlechtesten Fall werden wir einfach nur Moral hören. Es werden moralisierende Predigten sein, weil wir die Grundlage nicht verstanden haben. Dieses Staunen über das Erlösungswerk Gottes in Jesus Christus. Und darum habe ich in der letzten Woche begonnen, darum zu ringen: Herr, schenk mir dieses Staunen. Ich möchte so staunen können wie dieser Paulus. Und ich möchte mit diesem Gebet einsteigen in diese Predigt für uns alle, dass wir alle ganz neu in dieses Staunen versetzt werden, wenn das nicht bereits der Fall ist. Dass wir noch tiefer erkennen mögen und dadurch staunen und begeistert sein können, was Gott uns alles geschenkt hat. Ich bete. Vater im Himmel, ich wünsche mir, dass wir alle so ins Staunen kommen, wie wir das bei Paulus sehen. Staunen können darüber, was du in unserem Leben getan hast, was du verändert hast. Dass wir staunen können darüber, was du noch bereithältst für uns. Und dass dies alles nur aus Gnade geschehen ist. Wir haben nichts dazu beigetragen. Du hast uns einfach reich beschenkt. Gib uns heute nochmal dieses Erkennen und Verstehen. Bereichere uns und ermutige uns durch dieses Verstehen und Erkennen. Amen. Das war eine der Hauptfragen für mich in dieser letzten Woche. Wie kommt es, dass dieser Paulus noch so begeistert ist? Ich habe mal nachgerechnet und Paulus war seit sicher 20, 22 Jahren Nachfolger von Jesus Christus, als er den Epheserbrief schreibt. Das ist etwa gleich lange, wie ich jetzt auch Christ bin, entschiedener Christ. Im Gegensatz zu mir entdecke ich bei Paulus aber diese Begeisterung, dieses Staunen. Und ich frage mich, wie macht der Kerl das? Warum ist das bei mir nicht so? Wie kommt es, dass Paulus noch immer so im Staunen ist? Und ich glaube, die ersten 13 Verse dieses Kapitels geben uns zwei mögliche Antworten. Ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluss, aber zwei Punkte habe ich entdeckt, warum Paulus da noch so am Staunen ist. Ich glaube, erstens, er ist als Theologe einfach unglaublich fasziniert von diesem Geheimnis, das Gott ihm persönlich offenbart hat. Wir sind in Epheser 1,9 vor 3 Wochen bereits schon kurz auf dieses Geheimnis gestoßen, das Gott uns offenbart hat. Und an dieser Stelle hier erklärt es Paulus nochmals etwas detaillierter. Ich lese die Verse 3 bis 6 aus dem 3. Kapitel. Es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis, dessen Inhalt Gott mir durch eine Offenbarung enthüllt hat. Ich habe weiter oben schon kurz davon geschrieben. Beim Lesen dieses Briefes könnt ihr erkennen, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis Christi spreche. Den Menschen früherer Generationen hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben. Doch jetzt hat er es den von ihm auserwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Die Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Nicht nur hier im Epheserbrief bezieht sich Paulus auf dieses Geheimnis. Das beschäftigt ihn immer wieder. Wir lesen im Römerbrief, im 1. Korintherbrief, im Kolosserbrief, im 1. Timotheusbrief und eben auch hier im Epheserbrief davon. Was meint Paulus mit diesem Geheimnis? Wenn wir alle Stellen nebeneinander setzen, dann sehen wir, im Grundsatz geht es einfach um dieses Heilshandeln Gottes, das viele von uns auch verstanden haben, in Jesus Christus. Besonders natürlich den Tod von Jesus am Kreuz auf Golgatha. Das ist dieses Geheimnis. Es geht um die Errettung des Menschen aus seiner Schuld, aus seiner Sünde, welche den Zorn Gottes zur Folge hat. Es geht um diese Errettung, wir reden immer wieder von der Errettung und vergessen zu sagen, wovon wir errettet sind. Vor dem Zorn Gottes und der daraus erfolgenden Verdammnis, der Hölle. Das ist dieses Geheimnis, dass jeder Mensch in Christus gerettet werden kann vor dem Zorn Gottes. Nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden, die Nichtchristen. Zu diesem Geheimnis gehören eigentlich all diese Punkte, die wir in den letzten Predigten schon zusammen betrachtet haben. Und interessant finde ich nun, dass Paulus hier in Vers 6 nochmals explizit die Thematik aus Kapitel 2 aufnimmt, die am Bibelabend, am Goldgräberabend mit Yannick vertieft wurde. Dass die Heiden durch das Erlösungswerk von Jesus Christus zusammen mit den Juden gleichberechtigt zu dieser einen Gemeinde Gottes gehören dürfen. Es ist für uns total normal. Vor 2000 Jahren war es das nicht. Darum betont Paulus dieses Geheimnis so. Er war Jude durch und durch. Und er hat erkannt in diesem Geheimnis, das ihm offenbart wurde, Heidenchristen sind Miterben mit den gläubigen Juden. Heidenchristen sind Mitglieder am gleichen Leib von Jesus Christus wie auch die jüdischen Gläubigen. Er hat erkannt, Heidenchristen sind genauso Mitteilhaber dieser Verheißung, die ursprünglich nur den gläubigen Juden gegeben wurde. Uns ist das nicht so bewusst, wie revolutionär das vor 2000 Jahren war, und darum habe ich meinen Korb dabei, Daniel. Über Jahrtausende zuvor gab es nur zwei Kategorien, zumindest aus Sicht der Juden. Es gab die Juden und es gab alle anderen Völker, die Heiden, die Ungläubigen. Der Jude ist der Liebling Gottes. Er gehört zum Volk Gottes, er ist auserwählt. Er wurde, ich sage mal, auf ein silbernes Tablett gestellt. An ihm, am Juden, am Volk Gottes, sollten die Völker die Liebe Gottes erkennen. Der Jude ist etwas Spezielles. Das Volk Israel ist das erwählte Volk. Ihm gelten die Verheißungen Gottes. Und daneben gibt es die Heiden. Man könnte sagen, es sind die Kinder. Es sind die Völker. Sie haben nicht denselben Stellenwert. Es gibt sie auch noch in dieser Welt. Aber sie sind von der Gemeinschaft mit Gott zum größten Teil ausgeschlossen. Ihnen gelten die Verheißungen des alten Bundes nicht. Sie sind nicht auf derselben Ebene. Und im jüdischen Volk führte das zu einer Art Elitedenken. Wir sind besser. Gott hat uns auserwählt. Gott sagt ganz klar, dass das nicht der Fall ist. Er hat das Volk Israel erwählt, weil es klein und unbedeutend ist. Aber es gab einen Stolz, eine Überheblichkeit. Und nun bricht mit dieser Offenbarung, dieser neuen Offenbarung, dieses Geheimnisses ein neues Zeitalter an. Juden und Heiden werden auf dieselbe Stufe vor Gott gestellt. Die Gemeinde ist weder jüdisch noch heidnisch. Paulus sagt zum Beispiel in Galater Kapitel 3, 28, hier ist nicht Jude noch Heide. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Aus geistlicher Sicht zählt es nicht, welcher Ethnie, welchem Volk, das du angehörst. Es zählt nicht, welcher sozialen Schicht, dass du angehörst. Es zählt nicht, welchem Geschlecht du angehörst. Es zählt nur, ob du in Christus bist oder nicht. Dieser Unterschied zwischen Juden und Heiden vor Gott wird der aufgehoben. Natürlich gibt es noch Juden und die anderen Völker. Natürlich gibt es noch Frauen und Männer. Aber vor Gott sind diese Unterschiede aufgehoben. Er schaut, bist du in Christus oder nicht? Das bedeutet nun nicht, dass das israelitische Volk nicht mehr das auserwählte Volk wäre. Es bedeutet auch nicht, dass die Heiden mit dem Volk Gottes auf eine Stufe gehoben wären. Es bedeutet auch nicht, dass die Heiden auf dieselbe Stufe erniedrigt würden, wie die Heiden waren. Aber es bedeutet, dass in Christus beide Heiden und Juden auf eine ganz neue Ebene erhoben werden. Da ist etwas ganz Neues. Dieses Geheimnis ist etwas komplett Neues, das im Alten Testament nicht ersichtlich war. Beide, sowohl Juden als auch Heiden, kommen auf eine komplett neue Ebene vor Gott. Paulus sagt in 2. Korinther, siehe, Neues ist geworden. Der Christ ist eine neue Kreatur. Warum nennt Paulus das alles nun ein Geheimnis? Weil diese Dinge früher verborgen waren. Dass die Heiden zusammen mit den Juden diesen Zugang, diesen gemeinsamen Zugang zu Gott bekommen sollten, war verborgen. Niemand, weder die Engel noch die Juden, konnten das irgendwo erkennen. Sie kannten diesen Plan Gottes nicht. Für die Menschen war der Heilsplan Gottes weder zu erforschen noch zu verstehen. Wenn man das Alte Testament studiert hat, man konnte das nicht sehen. Die Gemeinde, die neutestamentliche Gemeinde, war nicht zu erkennen. Rückblickend sehen wir es, ja. Aber für den damaligen Juden war es nicht zu erkennen. Erst im Wirken durch Jesus Christus hat Gott diese Wahrheit offenbart. Und jetzt kann es vom Menschen verstanden werden, wenn Gott die Erkenntnis dazu schenkt, weil er dieses Geheimnis enthüllt hat. Und nun müssen wir sehen und verstehen, Paulus war ja Theologe durch und durch. Er wurde von Gamaliel, dem Ersten, einer der bedeutendsten Rabbis dieser Zeit, unterrichtet. Paulus wurde selber zu einem bedeutenden Rabbi. Er war ein Eiferer für Gott. Er war mit Herz und Seele dabei und stand fürs Judentum, für diesen alten Bund ein. Er konnte bestimmt große Teile des Alten Testamentes auswendig, wie es üblich war für Gesetzeslehrer damals. Und er verstand vieles so richtig in der Tiefe. Da wären wir neidisch, wenn wir sehen würden, wie sehr dieser Paulus den Alten Bund verstanden hatte. Und nun hat Gott ihm dieses Geheimnis offenbart. In diesem Moment, als Paulus das verstanden hat, wie das mit dem neuen Bund funktioniert, das müssen richtiggehende Kronleuchter gewesen sein, die ihm aufgegangen sind. Bisher konnte er, der studierte Paulus, dieses wunderbar durchdachte Heil in Christus nicht verstehen und entdecken im Alten Testament. Und trotzdem sieht er auf einmal, wie wunderbar sich dieser neue Bund im Alten Testament eingliedert. Er schmiegt sich unglaublich perfekt ins Gesetz und die Propheten ein. Es wird zu einer Einheit, es passt und er versteht plötzlich, das ist das, was Gott schon immer wollte. Nur haben wir es noch nicht gesehen. Gott hat uns dieses Geheimnis offenbart. Es geht an allen Ecken und Enden wunderbar auf. Es passt. Es ist fantastisch. Paulus als Theologe kann einfach nur staunen über diese Weisheit Gottes, wie er es wunderbar zusammenfügt und es noch viel besser ist als das, was er bereits kannte aus dem Alten Bund. Der Theologe Paulus kann nur staunen über diesen Tatsachen. Auch 2 Jahrzehnte nach dieser Offenbarung, die er vor Damaskus hatte und ab da immer mehr verstanden hat. Und nun kommt dazu, dass Paulus natürlich auch selbst ganz persönlich eine tiefe Begegnung und Veränderung durch diesen Jesus erlebt hat. Und davon berichtet er dann in den Versen 7 bis 10. Dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Christus geschenkt ist. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weisheit, und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Die Vergangenheit von Paulus ist aus christlicher Perspektive sehr unrühmlich. Paulus war Verfolger Gottes, Verfolger der Gemeinde. Er verfolgte die Christen bis aufs Blut. Und er freute sich daran, wenn Christen umgekommen sind. Er hatte das Ziel, die Christen, diese Sekte der Nazarener, auszurotten. Das war das Ziel von Paulus. Aber Gott ist ihm begegnet und hat ihm diese Offenbarung geschenkt. Gott hat sich selbst Paulus offenbart und was hat er getan? Er hat ihm vergeben. Er hat ihm vergeben all diese Schuld, die Paulus auf sich geladen hatte. Paulus wurde errettet und erlöst aus seiner Schuld und aus seiner Sünde. Er, der Gegner Gottes, wird zu einem Kind Gottes. Vom einen Moment auf den anderen. Und noch mehr, Gott macht ihn sogar zu einem Diener. Er spricht ihm das Vertrauen aus und sagt, und du sollst einer dieser 12 Apostel sein. Du sollst all die nichtjüdischen Völker erreichen. Du bist der Heidenapostel. Paulus ist fasziniert und erniedrigt zugleich, dass ausgerechnet er, der Verfolger der Gemeinde, diesen vertrauensvollen Auftrag bekommt. Er bezeichnet sich in Vers 8 als den allergeringsten aller Heiligen. Das geht gar nicht. Der Superlativ ist der geringste und er macht sich zum allergeringsten. Also auch unter den geringsten ist er noch der allergeringste. Er sieht sich als den schäbigsten und den untersten und unwürdigsten Christen überhaupt und ausgerechnet ihn hat Gott zu dieser Ehre erhoben, Apostel zu werden. Und wir merken darin, Paulus kann nur staunen darüber, dass Gott ihn zur Umkehr geleitet hat. Das ist ein Unding, dass er, Paulus, Kind Gottes sein darf und dann erst noch als Mitarbeiter am Reich Gottes arbeiten darf. Paulus ist sich so stark bewusst, ich hätte das gar nicht verdient. Das ist nur die Gnade Gottes. Ich habe nicht verdient, dass mir meine Sünden vergeben sind. Ich habe nicht verdient, dass Gott mich aus der ewigen Verdammnis rettet. Ich habe nicht verdient, dass ich Gott dienen dürfte. Aber genau dazu hat Gott den Paulus in seiner unermesslichen Gnade berufen. Und so darf Paulus diese Botschaft verkünden, die in Vers 12 so schön auf den Punkt gebracht wird. Durch ihn, haben wir etwas übersprungen, durch ihn, Jesus Christus, haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Das ist es, was diese beiden hier ausmacht. Durch ihn, Jesus Christus, weil sie an ihn glauben, haben sie freien Zutritt zu Gott. Egal ob Jude oder Heide. Das Heil kommt aus den Juden. Die Verheißung kommt aus dem jüdischen Volk, aus der Tora. Und es gilt, allen Menschen dürfen zu Gott kommen. Das ist das Vorrecht eines gläubigen Menschen. Das ist das Geheimnis, was Paulus auf dieser ganz persönlichen Ebene verstanden hat. Diese Gnade Gottes hat ihn durch und durch geprägt. Und darum ist er auch nach 22 Jahren noch so begeistert und kann nur staunen. Die große Frage ist, hast du persönlich dieses Geheimnis auch schon verstanden? Wenn ja, dann gehörst du zu dieser Gemeinde. Wenn nein, dann ist das noch die Situation. Hast du verstanden, was Gott dir geben möchte. Dieses Geheimnis, dass Gott deine Fehler vergeben will, deine Schuld nicht anrechnen will, dass es da keine Verdammung mehr gibt für dich, wenn du dich Jesus zuwendest. Hast du verstanden, dass du dich nicht mehr zu schämen und zu fürchten brauchst, in die Gegenwart Gottes zu kommen, weil dort nicht Zorn und nicht Vergänglichkeit wartet, sondern Annahme? Vertrauensvoll, zuversichtlich, freier Zutritt. Ich glaube, wenn wir das verstanden haben und zu Jesus gekommen sind, dann können wir wieder nur staunen. Und ich denke, in diesem Moment, als wir das verstanden hatten, war dieses Staunen, diese Begeisterung groß. Wir vergessen einfach so schnell. Wir schreiben so schnell all die Dinge uns zu, was wir erleben, und haben das Gefühl, ja, ich bin ja schon nicht so schlecht. Und da hatte Paulus einen Vorteil. Er wusste genau, ich hatte nichts zu bieten. Ich war der übelste Verbrecher von allen und Gott hat mich begnadigt. Und da wir das selber nicht so erlebt haben, glauben wir manchmal, wir seien halt schon noch ziemlich gut. Also mir geht es zumindest so und ich schließe da auf alle. Ich weiß nicht, ob das legitim ist. Christen sollten sich immer darüber im Klaren sein, dass sie ihren neuen geistlichen Zustand vor Gott nur ausschließlich der Gnade ihres Herrn Jesus Christus zu verdanken haben, nicht sich selbst. Und Klammerbemerkung, wenn du sagst, ich begreife das erst jetzt so langsam, eigentlich sitze ich noch auf diesem Tisch oder am Boden, ich möchte aber auf diese neue Ebene. Der Weg ist frei. Du darfst Jesus annehmen, zu ihm kommen. Das geschieht in einem Gebet. Wenn du das möchtest, komm nach dem Gottesdienst auf mich zu. Könnte es sein, dass ich das immer wieder vergesse, warum ich hier oben bin? Dass ich nichts beigetragen habe, sondern dass es die Gnade Gottes ist und dass ich darum vergesse zu staunen? Dass ich meine Begeisterung verloren habe? Ich glaube, Paulus hat dieses Geheimnis in einer Tiefe verstanden, die vielen von uns, auch mir, nicht gegeben ist. Und ich glaube auch, dass Paulus das gewusst hat, dass er das tiefer verstanden hat als viele Christen zu seiner Zeit. Und das ist auch der Grund, warum er immer wieder betet für die Gemeinde. Auch hier, für die Epheser, warum er für sie betet. Schon in Kapitel 1 hat Paulus für die Epheser gebetet, um Erkenntnis, um Verständnis. Und auch hier nimmt er uns wieder mit hinein in ein zweites Gebet für die Epheser. Drei Gebetsanliegen, die er vor Gott bringt in den nächsten Versen. Und es sind drei Gebetsanliegen, die genau darauf abzielen, dass dieses Verständnis und dadurch auch dieses Staunen wachsen darf. Und das möchten wir zum Schluss noch kurz zusammen anschauen. Diese drei Gebetsanliegen, die Paulus für die Epheser hatte. Vielleicht sind das Anliegen, die wir in der kommenden Woche zu unserem eigenen Gebetsanliegen machen könnten. Für uns ganz persönlich. Dass wir dieses Staunen mehr und mehr entdecken. Für unsere Gemeinde, dass meine Geschwister, wir sind ja eine Einheit, wir stehen gemeinsam, wir nehmen wieder beide hoch, wir stehen ja gemeinsam vor diesem Gott. Da ist Neues. Wir sind eine Einheit, eine Gemeinde vor Gott. Dass auch meine Geschwister dieses Staunen wieder neu entdecken. Das erste Gebetsanliegen lesen wir in Epheser 3, 16 im zweiten Teil. Gott gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Gottes Kraft ist durch seinen Geist unter uns wirksam. Hatten wir schon in der zweiten Predigt, im ersten Gebet kam das ja zum Ausdruck. Die ganze Kraft Gottes ist wirksam unter uns, durch seinen Geist. Und er möge uns innere Kraft und Stärke geben. Das ist eine interessante Formulierung. Paulus betet um Kraft, um Stärkung am inneren Menschen. Warum am inneren Menschen? Der innere Mensch ist gleichzusetzen mit dem Herzen. Das Herz ist ja der Ort, haben wir damals auch angeschaut, wo unsere Persönlichkeit sitzt. Dort treffen wir unsere Entscheidungen. Dort erleben wir unsere Gefühle. Der äußere Mensch hingegen, unser Körper, der zerfällt ja mit der Zeit bekanntlich. Es ist der Bereich, dem es ziemlich schlecht gehen kann mitunter in dieser gefallenen Welt. Und trotzdem bittet Paulus um Stärkung am inneren Menschen. Warum? Nur so kann eine standhafte und dauerhafte Ausrichtung auf Gott geschehen. Wenn wir am inneren Menschen stark sind, kann diese Ausrichtung auf Gott geschehen in Versuchung, in Anfechtung und in Anfeindung. Es kommt letztlich nicht mehr darauf an, was mit dem äußeren Menschen passiert. Es ist nicht so, dass Gott nicht die Möglichkeit hätte, auch den äußeren Menschen zu stärken. Und wir erleben das ja auch immer wieder. Aber es ist von Paulus nicht der Fokus in diesem Moment. Ihm ist es ein Anliegen, dass wir Christen am inneren Menschen gestärkt werden. Dort haben wir es am nötigsten. Der zweite Punkt, Gott gebe, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Ja, tut er das nicht bereits, können wir die Frage stellen. Haben wir vor 2 Wochen auch schon gestellt, diese Frage. Ja, wir haben doch den Geist. Warum bittet Gott Paulus jetzt noch darum, dass die Epheser mit dem Geist erfüllt werden? Nun, mit diesem Begriff Wohnen bringt Paulus eine Beständigkeit zum Ausdruck. Jesus soll nicht einfach nur Gastrecht in unserem Herzen genießen, sondern er soll der Hausherr sein. Er soll dort beständiglich wohnen. Die Christen in Ephesus sollen tagtäglich immer wieder ganz neu auf diesen Christus bauen. Er soll im Zentrum sein, er soll der Mittelpunkt sein. Wir singen in einem Lied, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Warum singen wir das? Weil wir merken und wissen, wie schnell wir uns selbst wieder zum Mittelpunkt machen. Aber Jesus soll dieser Mittelpunkt sein und bleiben. Das Sehnen der Christen soll danach ausgerichtet sein, dass ihr Wille dem Willen Gottes, dem Willen Jesu untergeordnet ist. Das will Paulus mit diesem Gebetsanliegen zum Ausdruck bringen. Und das ist etwas, was nicht von alleine geschieht. Dass das geschieht, brauchen wir die Kraft Gottes. Und wir sehen, dass diese beiden Gebetsanliegen einander ergänzen. Diese Stärkung am inneren Menschen und dass Christus beständig in unseren Herzen wohnt, ergänzt sich. Ist nicht synonym, aber gehört zusammen. Und dann das dritte Anliegen, und Gott gebe, dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Die Nachfolger von Jesus sind jene Menschen, die die Liebe Gottes erfahren haben, ganz persönlich. Vom Feind Gottes zum Kind Gottes hingeliebt. Das ist die Liebe Gottes. Und in dieser Liebe sollen wir fest verwurzelt sein. Daraus soll unser neues Leben erwachsen, um diese Bildsprache zu brauchen. Oder auf diese Liebe soll unser Leben gegründet sein. Darauf sollen wir unser Lebenshaus, unser Glaubenshaus aufbauen. Und dann vermag uns vieles in dieser Welt nicht mehr so schnell umzuwerfen oder auszureißen. Und aus diesen Gebetsanliegen erwartet Paulus zwei Auswirkungen. Vers 18, die erste, das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ist spannend, was für einen Zusammenhang Paulus hier macht. Er sagt, wenn ihr am inneren Menschen gestärkt werdet, wenn Christus beständig in euren Herzen wohnt und wenn ihr fest in seiner Liebe verwurzelt und gegründet seid, das wird euch befähigen, diese Liebe zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Das ist ein sogenanntes Oxymoron. Eine Unmöglichkeit. Wie können wir etwas erkennen, das alle Erkenntnis übersteigt? Die menschliche Erkenntnis, das menschliche Verstehen kann die Liebe Gottes nicht begreifen. Es ist genau dasselbe mit dem Geheimnis Gottes. Es muss von Gott offenbart werden. Gott kann durch seinen Geist diese Liebe, Verständnis für diese Liebe des Christus schenken. Gott muss das offenbaren. Wäre es nicht wunderbar, wenn wir diese Liebe Gottes mehr verstehen könnten? Und würden. Und vielleicht habt ihr mitgezählt, es sind vier Dimensionen, Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Wir kennen aber nur drei Dimensionen. Es zeigt uns, wie diese Liebe unser Denken übersteigt. Und das können wir in Christus, wenn Gott es uns offenbart, können wir das mehr und mehr verstehen. Und eine zweite Folge, ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Ich merke gerade, dieses Oxymoron kommt erst hier. Das ist, wenn man nach Luther-Übersetzung vorbereitet oder Elberfelder und dann mit NGÜ predigt. Da gibt es dann gewisse Unterschiede. Ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. So vor allem der zweite Teil dieses Verses, um den geht es hier. Paulus sagt, wenn das geschieht, wofür ich bete, dann werdet ihr mehr und mehr erfüllt mit der ganzen Fülle Gottes. Unglaublich, oder? Die ganze Fülle Gottes. Und wir spüren etwas davon, dass es wachstümlich ist, mehr und mehr. Das ist ein Prozess über unser ganzes Leben, bis wir an dem Punkt sind, den Nelly erreicht hat. die ganze Fülle Gottes. Dann kommt noch die Auferstehung natürlich und dann wird es soweit sein. In der Auferstehung haben wir dann diese komplette Fülle. Aber in diesem Leben gehen wir bereits darauf zu und werden immer mehr dieser Fülle Gottes entdecken. Und es erinnert an dieses Versprechen von Jesus, Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben. Leben im Überfluss. Das will Gott uns geben. Das will er seinen Kindern schenken. Wäre es nicht wunderbar, wir würden mehr dieser Fülle Gottes erleben in unserem Leben? Wer von den Christen wünscht sich nicht mehr Fülle Gottes? Komm ins Staunen. Wie können wir zu diesem Staunen gelangen, das wir in diesen ersten drei Kapiteln diesen Paulus immer wieder abgespürt haben? Ich glaube, es geht nur, indem Gott uns Erkenntnis schenkt. Wir können sie uns nicht erarbeiten, weil diese Erkenntnis übersteigt unser Vermögen als Menschen. Aber wir können sie uns schenken lassen. Gott kann sie uns schenken. Er muss es wirken. Und darum meine ich, dass es richtig und wichtig ist, dass wir uns ausstrecken, dass wir vor Gott kommen und ihm zum Ausdruck bringen, wie gern wir mehr verstehen würden, wie gern wir mehr staunen würden, so wie dieser Paulus gestaunt hat. Ich denke, wir können dafür beten. Und dazu möchte ich ermutigen, für diese kommende Woche und darüber hinaus, beten wir doch in dieser kommenden Woche explizit dafür. Wenn es dir ein Anliegen geworden ist, zu staunen, wenn nicht, dann darfst du es sein lassen mit dem Beten. Aber wenn es dir ein Anliegen geworden ist, dass du mehr staunen möchtest oder dass deine Geschwister mehr staunen könnten, beginn doch täglich dafür zu beten, dass Gott uns mit dem beschenken mag, wofür auch Paulus gebetet hat. Diese drei Anliegen. Gib uns deinen Geist, Vater, und stärke uns. Gib uns innere Kraft. Vater, gib uns, dass Christus beständig in unseren Herzen wohnen mag. Und gib uns, dass unsere Leben in deiner Liebe verwurzelt sind. Und dass unser Leben auf deiner Liebe gegründet ist. Und ich glaube, dann werden wir ins Staunen kommen. Immer mehr ins Staunen kommen. Wir werden es noch nicht erreicht haben Ende der nächsten Woche, dass wir, jetzt habe ich das vollkommene Staunen. Nein, das wird wachstümlich, wird zunehmen. Und ich kann euch sagen, eins meiner letzten Gespräche mit Nelly, es war einfach nur Freude. Und dieses Staunen bei dieser Frau, da kann ich selbst auch nur staunen. Und Daniel hat das so schön gesagt, wir würden diese Stimme heraushören. Lobe den Herrn, meine Seele. Nelly hat gestaunt darüber, was Gott in ihrem Leben gewirkt hat. Und ich wünsche mir das für mich und für jeden für uns. Lasst uns aufstehen und dafür beten, dass wir das erleben dürfen. Vater im Himmel, wir danken dir für all das, was du für uns da hast. Wie du uns rausgerufen hast, dass da etwas Neues geworden ist in unserem Leben. Dass wir Teil von deinem heiligen Volk dürfen sein. Du siehst aber auch, wie oft, dass wir das gar noch nicht komplett verstanden haben oder wie wir das gering achten. Und darum kommen wir vor dir und bitten dich, dass du uns ganz neu zeigst und Verständnis schenkst. Und wir bitten dich, dass du uns stärkst am inneren Mensch, dass du uns Kraft gibst durch deinen Geist. Und wir bitten dich, dass du, Jesus, in unseren Herzen wohnst, beständig. Du sollst Raum dürfen hinein. Unsere Sehnen soll ganz auf dich ausgerichtet sein. Hilf uns da dabei. Und hilf uns, dass unsere Leben in deiner Liebe verwurzelt sind, dass unser Leben auf deiner Liebe gegründet ist. Und lass uns dadurch mehr und mehr erkennen, wie gross deine Liebe ist, Vater, die du uns in Jesus geschenkt hast. Schenk uns das Verstehen und führe uns mehr in das Staunen. Amen.